भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Heute möchte ich gerne in den letzten Sessions, die wir gemeinsam haben, eine sehr praktische Dimension von Sadhu Sangha aufzeigen. Etwas, was wir was wir selber als Community of Care gecoint haben. In diesem Begriff, eine Gemeinschaft, wo man füreinander sorgt, stecken ein paar sehr, sagen wir mal, bedeutsame philosophische Konzepte drin, die ich in meiner Morgenvorlesung präsentieren möchte. Es gibt in dem Vaishnavatum immer wieder so, ich würde mal fast dazu sagen, abstrakte Gemeinschaften, also Gemeinschaften, die über Raum und Zeit hinweggreifen. Damit meine ich, dass es einen Begriff von Gemeinschaft gibt, der, sagen wir mal, zu Deutsch einen verbindet mit Leuten in Amerika, obwohl wir in der Schweiz sind. Zum ersten Mal wurde, nach meiner Kenntnis, wurde das sehr deutlich in dem der Vishwa Vaishnav Raja Sabha, ein Konzept, was Shiva Goswami ins Leben gerufen hat. Er sagte, Vishwa, das heißt universal, Vaishnav Raja Sabha, eine königliche Assembly, Gemeinschaft von Vaishnavas, die im ganzen Universum verstreut sind. Er meinte hiermit sozusagen eine Art spirituelle Brüderschaft, wenn ihr so wollt, die Leute in verschiedenen Bereichen der Welt und auch des Universums miteinander vergleicht. Also ein sehr breit gefächertes Verständnis von Gemeinschaft, was sich nicht nur auf lokale Gemeinschaften, wie sagen wir mal Bhakti Sangha St. Gallen oder Bhakti Sangha Langenthal, oder so beschränkt. So, die Community of Care versteht sich auch so ein bisschen so, dass sind Leute, die eine bestimmte Ethik verstanden haben. Eine Ethik, die Mahaprabhu gibt. Mahaprabhu hat uns drei Grundlagen gegeben, mit denen wir üben sollen. Nämlich Nama Ruchi, wir sollen versuchen, einen Geschmack im Chanten der heiligen Namen zu entwickeln. Das ist eine Übungssache, es dauert ein bisschen. Vaishnav Seva, wir sollen den Vaishnavas dienen. Das muss man auch üben, bis man so weit ist. Und Jiva Daya, ganz interessant, wir sollten mit Menschen oder mit Lebewesen eigentlich, ist ein bisschen weiter gefasst als nur auf die Menschen. Wir sollten mit Lebewesen Compassion, das heißt Mitgefühl, entgegenbringen. So diese Ethik, wenn ihr so wollt, Nama Ruchi, Vaishnav Seva und Jiva Daya bilden die Grundsäulen, auf denen Chaitanya Bhakti beruht. Und das ist etwas, was man übt und mehr und mehr da reinkommt. So. In der Community of Care sind die beiden zweiten, also zweite und dritten Säulen besonders herausgearbeitet. Vaishnav Seva und Jiva Daya, Mitgefühl der Lebewesen gegenüber. Ich hatte einmal für mich ein sehr wichtiges Gespräch mit einem Gottbruder, His Holiness Radhanath Maharaj. Ich weiß nicht genau, wie es kam, aber er hat mir dann eine Frage gestellt im Verlauf unseres Gesprächs. Warum meinst du, wo kommen Leute zum Krishna-Bewusstsein? Ich habe gesagt, die sind einfach überzeugt von unserer Philosophie. Der sagte, falsch. Hare Krishna. Ich habe auch so ein bisschen verblüfft gelacht. Und sagte, dass er herausgefunden hat, dass Leute sich immer anderen Leuten anschließen, weil sie diese Leute netter finden als alle anderen. Die fühlen sich also angezogen zur Gemeinschaft. Deswegen scheuen sie sich. Und ich glaube, das stimmt wirklich, wenn ich mir überlege, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, also bevor ich mir vorstellen kann, bei dem mitzumachen, würde ich mir erstmal die Frage stellen, ob der mir überhaupt sympathisch ist. Und ob ich auch so werden will wie der, ob ich auch so ein Endprodukt sein möchte. Stell dir mal vor, da gibt es Leute, die haben absolut gute Philosophie, zum Beispiel die Kant-Leute, die dem deutschen Philosoph Kant folgen, der Sätze formuliert von hier bis Peking so lang. Aber da hat man überhaupt keine Idee, gar keinen Wunsch, mit diesen verknorksten Kant-Anhängern zusammen zu sein. Das ist einfach mit den langen Sätzen von hier bis Peking, nicht? Obwohl die Philosophie ist unglaublich systematisch aufgebaut und Kant ist wirklich super, aber sehr unsympathisch. So, man schließt sich an. Gut, nun, wir als Devotees sind inspiriert worden in unseren Schriften, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken, diese Ethik merken, dass wir einfach gute Leute werden, die nicht durch Gleichgültigkeit, sondern durch so etwas wie Vaishnav, Compassion, so Mitgefühl und Empathie und Mercy und diese Eigenschaften getragen werden. Und wir werden sehen in der Vorlesung, wie diese Eigenschaften zu entwickeln wirklich skulptiert uns. Wir werden wirklich in unserem Charakter eine entscheidende Besserung finden, die uns qualifiziert, spirituelles Leben viel, viel tiefer auszuführen, wenn wir aufhören, Eigenbrötler zu sein, wie es viele von uns sind, die sich einem spirituellen Pfad anschließen und aus unserem kleinen egozentrischen Denken heraus wirklich zu Menschen werden, die caring sind. Ich möchte jetzt einen Text gerne lesen und Madan Mohan bitten, mir seine kleine Teufelsmaschine zur Verfügung zu stehen. Ich kann das von hier nicht sehen, wo Kapila Devi rüber spricht. Also, was sind die Spielregeln bei deiner Maschine? Einfach sie nicht verfluchen, nicht? Okay. Krit vadayam sajiveshu. Dat vacha vayam atmavan. Mayatmanam sahajagat. Andraksyasyatmani chapimam. Das hat schon wieder nicht geklappt. Irgendwie ist es... Was hatte ich falsch gemacht? Wahrscheinlich... Okay. Kritva dayang cha jiveshu. Dadvacha bayam atmava. Mayatmanam sahajaga. Draksyasyatmani chapimam. Ja, bitte.
Kritva dayam cha jiveshu.
Kritva dayam cha jiveshu.
Tatva chapya payam atmavan.
Tatva chapya atmavan.
Mayatmanam sahachakat.
Mayatmanam sahachakat.
Draksyasyatmam achatimam.
Draksyasyatmam achatimam.
Kripadayam jatideshu.
Kripadayam jatideshu.
Dattvachabhayam atmavan.
Dattvachabhayam atmavan.
Mayatmanam sahajagam.
Mayatmanam sahajagam.
Draksyasyatmani japimam.
Draksyasyatmani japimam.
Mal eine Mataji vielleicht.
Kripadayam cha jiveshu.
Kripadayam cha jiveshu.
Dattvachabhayam atmavan.
Dattvachabhayam atmavan.
Mayatmanam sahajagam.
Mayatmanam sahajagam.
Draksyasyatmani chapimam.
Draksyasyatmani chapimam.
Ja, sorry. Die Übersetzung. Ich will euch sagen, dieser Text ist sehr wichtig, deswegen heißt es hier, der einfache Prozess der Selbstverwirklichung für jedes Lebewesen wird hier beschrieben. Es gibt nicht viele Erläuterungen, wo Prabhupada sagt, hier wird jetzt ganz einfach der Vorgang der Selbstverwirklichung für jeden beschrieben. Hört euch bitte deswegen mit wachem Interesse den Text an. Er sagt, wenn du allen Lebewesen Mitgefühl zeigst, wirst du Selbstverwirklichung erreichen. Wenn du jedem das Gefühl gibst, sicher zu sein, dann wirst du dich selber erkennen und ebenfalls die Universen in mir sehen und mich in dir. Also was diese letzte Aussage betrifft, man soll, hier wird gesagt, erstmal was man tun soll und dann das Ergebnis davon. Man soll zwei Dinge machen, Mitgefühl allen Lebewesen zeigen und allen das Gefühl geben, ihr seid sicher. So wirst du dann dich selber erkennen, du wirst sehen, wie alle Universen in mir sind und wie ich in dir bin. Also was das ist, ist die totale Gottesverwirklichung. Prabhupada sagt, der einfache Vorgang der Selbstverwirklichung für jedes Lebewesen wird hierin beschrieben. Das erste Prinzip ist es, dass diese Welt ein Erzeugnis des höchsten Willens ist. Es gibt eine Identität dieser Welt mit dem höchsten Herrn oder diese Welt ist mit dem höchsten Herrn identisch. Also der Devotee geht also dieser durch diese Welt und erinnert sich an den Bhagavad Gita Vers: Ich bin verbreitet über das ganze Universum in meiner unpersönlichen Form. Alles beruht auf mir, aber ich bin nicht präsent. Also Krishna selber ist noch getrennt. Er befindet sich als die Ursache aller Ursachen in Goloka Vrindavan. Aber was erweitert sich denn? Und in seiner Erweiterung ist alles drin. Und mir geht es hier um einen ganz bestimmten Vers. Der Devote sollte jedem Lebewesen versichern, dass er sich nicht fürchten muss vom materiellen Dasein. Er sagt zu allen: Lasst uns im Krishna-Bewusstsein zusammenleben und auf diese Weise die Unwissenheit des materiellen Daseins besiegen. Der Herr hat Kadama Muni hier die Unterweisung gegeben, dass er voller Mitgefühl sein sollte und den Menschen Sicherheit geben sollte. Es ist die Pflicht, der Devote sollte den gefallenen Seelen Barmherzigkeit erweisen und ihnen Sicherheit geben und ihnen helfen, frei von Furcht zu werden. So wie man ein Geweihter des Herrn wird, ist man davon überzeugt, dass man beschützt ist vom Herrn. Die Angst selber hat Angst vor dem Herrn. Sehr schön, nicht? Die Angst selber hat Angst vor dem Herrn. Was hat der Devote deswegen mit Furcht zu tun oder mit Angst? Dem gewöhnlichen Menschen zu helfen, angstfrei zu werden, ist die größte Wohltat, die man jemandem erweisen kann. Gut. Wow. Jeder sollte immer Ehrerbietung Krishna darbringen. Das ist der Wille des höchsten Herrn. Und der Devote sollte versuchen, Krishnas Wunsch zu erfüllen. Weil der Herr doch unbegrenzt ist, ist auch sein Wunsch unbegrenzt. Deswegen ist der Dienst des Devotees auch unbegrenzt. In der transzendentalen Welt gibt es einen unbegrenzten Wettkampf zwischen dem Herrn und dem Diener. Der Herr möchte seine Wünsche in unbegrenzter Weise erfüllen und der Devote dient ihm, um seine unbegrenzten Wünsche zu erfüllen. Es gibt unbegrenzte Einheit des Interesses zwischen dem Herrn und seinen Devotees. Ein sehr schöner Text. Gut. Schön. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pachaline Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Sadani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Text finde ich persönlich wie in wenigen anderen Texten in solcher Klarheit, macht Srila Prabhupada sehr deutlich, dass es sehr wichtig ist, Mitgefühl zu zeigen zu anderen. Also Sangha zu pflegen ist ganz und gar wichtig, um selbstverwirklicht zu werden. Das heißt, man sollte anderen Mitgefühl darbringen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben. Und das ist wichtig, um weiterzukommen. Ich kann mich hier erinnern, als ich einmal am Govardhanberg war und einen Sadhu sah, der auf dem Weg von Govindakund nach Govardhan Town sich immer beugte und Zucker auf den Boden legte. Und irgendwann fragte ich ihn einmal, was machst du denn da? Und er sagte, ich füttere die Ameisen. Die wohnen hier auch am Govardhan, genau wie ich. Und wie der das sagte und tat, merkte ich, dass der wirklich auf dem Weg der Selbstverwirklichung war. Das war nicht irgendein kauziger Tierschützer, der noch selber vielleicht ein bisschen Fleisch isst, sondern das war wirklich eine große, selbstverwirklichte Seele. Denn in dem Augenblick, wo du wirklich etwas tust zum Wohle anderen, verlässt du dein Ego. Das Beste, um Ego zu überwinden, ist, tu was für andere, nicht nur für dich. Nun, manchmal ist es so, dass Leute, die zum spirituellen Leben kommen, deswegen diesen Weg machen, weil sie von der materiellen Welt enttäuscht sind. Und zwar von den unterschiedlichen Aspekten dieser Welt. Und ein dieser Aspekte sind Beziehungen. Nicht? Es gibt viele Frauen, die in die Bewegung kommen, die denken, Mistmänner, weil die so viele Erfahrungen gemacht haben. Oder Männer, die in die Beziehung kommen, die denken, Mistkerle. Nicht? Alle Menschen sind Mistkerle. Nicht norddeutsch, sagt man so. Oder Mistfrauen. Oder Mist ist ein vornehmes Wort für was also und so weiter von den Tieren kommt. Nicht? Viele haben diese Erfahrung mitgebracht. Sie sind enttäuscht von der materiellen Welt. Wenn man junge Leute fragt, warum bist du denn Devoti geworden, dann sagen sie, die materielle Welt war eigentlich elendig für mich. Ich habe eine elende Erfahrung dort gemacht. Nicht? Und deswegen kommen viele auch auf den spirituellen Weg, die im Grunde genommen beziehungsmäßig Schwierigkeiten hatten. Nicht? Und sich auch von menschlichen Beziehungen zurückgezogen haben und sozusagen das kleine Eigenbrötler-Syndrom mitbringen. Das ist bei vielen so. Und wenn manche von euch nicht Angst haben vor Selbstkritik, dann sehen sie, dass es unter Umständen in kleinen Anteilen auch auf sie zutrifft. Und für diese Ansicht ist eben auch, das ist nicht jetzt einfach eine Defunktionalität im Charakter, sondern es stimmt tatsächlich, dass materielle Beziehungen Probleme mit sich bringen. Im 11. Kanto wird gesagt, wie diese Probleme aussehen. Man streitet sich oft, man ist uneins in materiellen Beziehungen, man vergeudet unglaublich viel Zeit zu versuchen, das Irreparable zu reparieren. Nicht? Und unglaublich viel Zeit. Es gibt da richtig Therapeuten und Bücher noch oder noch über Dependency und Interdependency und dem Lösen von Beziehungen, gesund Grenzen setzen, ein Bestseller, nicht? Literatur, die einfach aufzeigt, wie schwierig materielle Beziehungen sind und wie viel Störung darin stattfinden kann, wie oberflächlich und wie enttäuschend sie oft sind, weil man doch Liebe möchte und geliebt werden möchte und nur das Gegenteil, nämlich einen anderen Menschen trifft, der auch diese Dinge einverlangt, zum Teil recht heftig und egoistisch. Ja, es ist zum Schnaufen, das Thema. Das Bhagavatam gibt ein Beispiel hierfür, für die Probleme, die aus menschlichen Beziehungen kommen. Es gab einmal vier Wandermönche, die einkehrten bei einer Familie, wo nur das Mädchen, ein Mädchen im heiratsfähigen Alter, da war. Und sie dann begrüßte und dieses Mädchen merkte, Mensch, ich habe solche erlauchten Gäste, die Eltern sind im Augenblick nicht da, ich muss unbedingt für die was kochen, damit ich sie zufriedenstellen kann. Das ist also ganz wichtig in der asiatischen Kultur, Gästen auch Gastfreundschaft zu erweisen. Es geht nicht, dass ein Gast ohne etwas zu essen das Haus verlässt. Prabhupada hat uns auch diese Ethik gelehrt. Er hat gesagt, ihr müsst immer Puris und Simply Wonderfuls extra bereit haben für unangemeldete Gäste, wie Postboten und so, die dann kommen und die sollten gespeist werden. Niemand sollte den Tempel ungespeist verlassen. Ganz wichtig. Und ich habe selber erlebt, wie Prabhupada Gäste bei sich empfangen hat und wirklich darauf bestanden hat, obwohl die nicht hungrig waren, dass sie einen vollen Teller aßen, und zwar vor ihm, dass er das kontrollieren konnte. Und die haben alle nachgegeben, weil Prabhupada wirklich sehr insistent war. Das war ganz klar, hier kommt keiner lebendig raus, ohne gegessen zu haben. Gastfreundschaft, sehr wichtig. Gast, sehr, sehr wichtig in der vedischen Kultur. Eben Mitgefühl. Nicht? Und so, dieses Mädchen nun hatte den Reis und den Dal gewaschen und hatte dabei so Armreifen, wie es indische Mädchen haben. So, je mehr, desto besser. Es macht nichts aus, dass die billig sind. Die Hauptsache, es sind viele. Nicht? Und, die haben den, hat sie so gewaschen. Als sie so gewaschen hat, sind die Armreifen gegeneinander gestoßen und haben geklötert. Norddeutsch. Es gab einen klöternden Sound. Und sie merkte, oh mein Gott, das ist so laut hier. Hat sich nach und nach der Armreifen entledigt, bis schließlich an jedem Handgelenk nur noch eines da war und es keine Zusammenstöße mehr geben kann. Und unter diesen Weisen befand sich ein Heiliger, der das beobachtete, wie zuerst die Armreifen des Mädchen gegeneinander stießen und einen krachenden Sound machten, und dann gab es eben das nicht mehr. Und er hat dann gesagt, so ist es, wenn viele Leute zusammenkommen, die machen immer nur einen störenden Klang untereinander. Deswegen sollte man alleine sein und für sich sein. Königin Kunti sagt etwas, auch etwas. Die Uneinigkeit unter den Lebewesen kommt durch gesellschaftlichen Austausch, wenn man mit denen etwas zu tun hat. Deswegen haben sich so viele Menschen innerlich vor Beziehung zurückgezogen. Mir fällt das immer sehr auf in der Schweiz, im Gegensatz zum Balkan. Das ist so schwierig, in der Schweiz mit einem Publikum warm zu werden. Die sind immer so total reserviert. Und noch schlimmer ist es in Schweden, habe ich festgestellt. Da ist es nochmal zweimal so stark, diese Reservierung vor Beziehung wie in der Schweiz. Und wenn ihr im Balkan kommt, also das ist schon fast unglaublich. Wir hatten mal einen Handwerker gehabt. Nachdem der fertig war, setzt er sich in die Küche und fängt an, mit uns zu sprechen. Und werden ihn nicht mehr los. Warst du dabei? Der hat dann über Gott und die Welt sprechen wollen. Und wir wollen, nein, er wollte dann fragen, wie teuer der Hahn war von der Küche. Nicht? Und so. Also da war es fast ein bisschen zu stark. Nicht? Also unglaublich gesellschaftsfähig. Nicht? So viele Menschen sind einfach in ihrem Leben zum Schluss gekommen, ich ziehe mich zurück, mir ist das einfach zu mühsam, immer mit Menschen zusammen zu sein und mich auf die einzustellen, und dann kommen sie mir zu nah oder ich komme ihnen zu nah und schon gibt es Störungen, nicht? Und so sind auch heutzutage, wir bewegen uns immer mehr in diese Zivilisation herein. Schon 50% der Ehen werden schon getrennt oder enden in Scheidung, weil die Menschen es einfach nicht aushalten können mit ihrer Verschiedenartigkeit und ihren verschiedenen Ansprüchen aneinander. Und deswegen merkt man also sehr, sehr stark, wie in unserer Gesellschaft, ich meine der säkularen Gesellschaft, immer mehr ein Trend besteht, sich aus Beziehungen zurückzuziehen. Nicht? Und das ist das kulturelle Erbe, was wir natürlich auch in unser Krishna-Bewusstsein mit hineinbringen. Wir alle, also ich weiß, dass bei mir war es so stark ausgeprägt. Ich wollte einfach, viele Leute wollten meine Freundschaft, weil ich immer so zurückgezogen und so mystisch wirkte. So haben die das jedenfalls gesagt. Und ich habe so viele schlechte Erfahrungen einfach gesammelt, nicht richtig verstanden zu werden und missverstanden zu werden, dass ich, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, also ein unglaublicher Eigenbrötler war. Etwas, was mich noch nicht ganz verlassen hat, aber an dem ich wirklich hart jetzt arbeite seit 40 Jahren. Nicht? Weil das ist einfach die Erfahrung. Und die meisten Menschen, die kommen zum Krishna-Bewusstsein oder zum Gottesbewusstsein, um dann Himmelsbeziehung zu machen. Was ist eine Himmelsbeziehung?
Nur Gott, nur Gott. Nur Gott, die gehen mit dem Kopf nach oben, nur Gott, niemand anderes, besonders keine Devotees und ganz besonders nicht, wenn sie schnarchen in der Nacht. Nicht? Also wir sind alle groß geworden in Himmelsbeziehungen, nicht himmlischen Beziehungen, in Himmelsbeziehungen, das ist ein Unterschied, nicht? Weil wir uns einfach zurückziehen vor den Schwierigkeiten, die dann entstehen, wenn Egos aufeinander kommen und aufeinander prallen. Nicht? Wir wollen das einfach nicht. Wir wollen uns das nicht mehr antun und leben also jeder in unserer kleinen Mönchszelle drin, in dem wir niemanden reinlassen, so leicht. Nicht? Nun hören wir dann plötzlich in den Heiligen Schriften, wie diesem Text hier, dass das nicht gut ist für spirituelles Leben, sondern dass ein Vorgang der Selbstverwirklichung ist, das wollen wir ja alle, dass der darin besteht, dass man eben Beziehungen mit anderen eingeht, dass man nicht wegläuft, sondern es durchsteht. Ich lese euch den Text von heute nochmal vor. Ich habe ihn auch hier in Englisch jedenfalls. Wenn du allen Lebewesen Mitgefühl zeigst, dann wirst du Selbstverwirklichung erlangen. Du solltest durch die Welt gehen und jedem das Gefühl geben, dass er frei von Furcht sein kann. Du solltest ihm das Gefühl geben, dass er sicher ist. Und dann wirst du dich selber erkennen können. Und so weiter. Nicht? Einmal hat jemand gesagt, der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, das ist jetzt in einem christlichen Paradigma gedacht, ist, dass man in der Hölle jeder für sich und im Himmel, dass man sich um andere sorgt. Da kam einmal jemand in den Himmel und Petrus schloss ihm auf, das ist der die Schlüssel da hat. Und der Neuankömmling fragte, bin ich hier im Himmel gelandet? Ja, sagte Petrus, aber ich möchte dich vorher nochmal fragen, ob du tatsächlich im Himmel leben möchtest oder in der Hölle. Also im Himmel, dachte ich, sagte der Neuankömmling.
schaute mal so durch die angelehnte Tür. Das war alles total himmlisch und schön. Ich bin mir nicht so sicher, sagte Petrus. Lass uns doch mal kurz zur Hölle gehen. Und du kannst dann da den Unterschied, du kannst dann da sehen. So, sie gingen dann zur Hölle und es sah genauso aus wie im Himmel. Er hatte das ja durch den Türspalt gesehen. Oh, sagte der Neuankömmling, das sieht hier auch gut aus. Ja, sagte Petrus, sieht gut aus. Lass uns mal sehen, wie die ihre Mahlzeiten nehmen. Sie gingen dann, ich glaube, es war Mittag, in die große Speisekarte, nicht Speisekarte, Speisehalle, wollte ich sagen, wo sie alle sich ertönte ein Signal. Sie kamen alle hin, setzten sich hin, es stand eine Schüssel in der Mitte des Tisches und die Leute, die da saßen, bekamen Löffel ausgeteilt, die alle sehr lang waren und die man am Löffelende hielt. Nicht? Und die versuchten jetzt also zu essen, indem sie ihre langen Löffel in die Suppenschale in der Mitte machten und dann versuchten sie mit den Löffeln irgendwie zu essen. Aber weil die so lang waren, ging das immer vorbei und sie konnten nicht essen und schrien und zeterten ganz schrecklich. Was ist denn hier los? Sagte der Neuankömmling. Ja, das ist so. Gut, sagte der Neuankömmling, kann ich im Vergleich den Himmel mal sehen? Ist das auch so, dass die da diese langen Löffel haben und nicht anständig essen können? Sie selbst, sagte Petrus. Und sie gingen dann zum Himmel und mussten warten bis zur nächsten Mahlzeit, der Abendmahlzeit. Ertönte ein Signal und die Leute kamen dann rein, setzten sich an das gleiche Tischarrangement dran. Es gab Tische mit einer Suppenschüssel in der Mitte und diese langen Löffel. Melita, bist du am Meditieren?
Ja, ich
hab verfolgt. Ach, das ist gut. Ja. Toll, jetzt. Es waren genau die gleichen Sitzarrangierungen. Ein großer Tisch und diese langen Löffel. Oh, sagte der Neuankömmling, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Himmel sein möchte. Also, ich gehe am besten zur Erde zurück, wo man anständig essen kann. Warte, warte, sagte Petrus, du hast noch nicht zu Ende gesehen. Die Leute setzten sich hin, sprachen ein Gebet und dann sah der Neuankömmling den entscheidenden Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Er sah nämlich, wie die Leute ihre Löffel in die Suppenschale reinnahmen und dann den anderen auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches speisten. Verstehst du, sagte Petrus. Die Hölle bedeutet jeder für sich. Die kommen nicht auf die Idee, dass man sich um andere kümmern kann. Aber hier im Himmel, da ist einfach eine himmlische Situation. Schau doch mal, wie die lachen. Was da für Beziehungswellen hin und her wogen. Schau doch mal, wie die glücklich sind, weil die eben in einer Community of Care leben. Die kümmern sich um die anderen. Verstehst du, Pablo? Das ist der entscheidende Unterschied in dieser alten christlichen Mehr. In dieser alten christlichen Geschichte. So, im Krishna-Bewusstsein nehmen wir von dieser Geschichte auch einen Punkt. Wir nehmen den Punkt, dass wir einfach füreinander sorgen. Aber das hat eine tief philosophische Grundlage. Und hier erweitern wir die Geschichte und die Message der Geschichte. Krishna hat, da gibt es ein tolles Werk, das Adi Purana, total interessant, wo ein Gespräch zwischen Krishna und Arjuna über viele Kapitel wiedergegeben wird. Und da an einer Stelle bittet Arjuna, Krishna einmal ein Devote zu definieren. Und Krishna sagt zu Arjuna, jemand, der sagt, er ist direkt mein Devote, ist es nicht. Aber jemand, der sich sieht als der Devote des Devotees, der ist mein Devote. An einer anderen Stelle in den Schriften gibt es einen Vers, der sehr oft, ich habe ihn dreimal im Chaitanya Bhagavat zitiert gefunden. Da heißt es, es ist zweifelhaft, ob ein Devote von Achyuta ihn tatsächlich erfreut und am Ende erreicht. Es ist zweifelhaft. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Es besteht allerdings überhaupt keine Spur von einem Zweifel darüber, dass jemand, der sich als ein Devote von den Devotees, ein Diener der Devotees versteht, der erreicht, der erfreut Achyuta und erreicht ihn am Ende. Das ist zweifelsfrei erwiesen. Nicht? Die gleiche Aussage. Du kannst nicht direkt zu Gott kommen. Du musst dich erstmal als ein Liebender zeigen im Umgang mit denen, die ganz nah um dich herum sind. Nicht? Du kannst kein Gottliebender werden, wenn du dich Liebe entwickelst. Ich mache mal eine Pause, dass Brenda Devi mitkommt. Du musst das erstmal lernen, mit Menschen hinzukriegen, damit du mit Devotees, mit den geweihten Krishnas hinzukriegen, um zu Krishna zu kommen. Und Chaitanya Mahaprabhu ist da unglaublich explizit. Er macht das sehr, sehr deutlich. Er sagt, derjenige, der meine Devotees frevelt, hört euch das mal an, bei denen, die meine Devotees freveln, wendet sich das Chanten gegen sie. Sie mögen chanten und chanten und chanten, aber wenn sie die Devotees, ein Frevel gegen die Devotees machen, wendet sich das Chanten gegen sie. Und auch ihr Bad in der Ganga wendet sich gegen sie. Hare Krishna. Ich erinnere mich, einmal in Italien hatten wir einen totalen Kirtan gemacht und waren total verschwitzt und sind dann zum Baden losgefahren. Und als wir ins Wasser gesprungen sind, war alles voll mit Feuerquallen. Es wurde also noch heißer als außerhalb des Wassers. Ne? Das ist ein Beispiel, wie ein Bad sich gegen einen wendet. Nicht? Man versucht, ein Bad zu nehmen, um Kühlung zu kriegen, aber man wird verbrannt von den Feuerquallen. So ist es auch, wenn du denkst, oh, wenn du so viel Frevel gegen und so viel Schlechtigkeiten gegen die Devotees gemacht hast und du denkst, jetzt nehme ich ein Bad im Ganga, das nützt dir nichts. Du wärst nicht frei von sündhaften Reaktionen. Das wendet sich gegen dir. Mutter Ganga gibt dir Saures sozusagen. Hare Krishna. Es gibt viele Texte darüber. Zum Beispiel wird gesagt, die aus sich selbst strahlenden Vaikuntha-Planeten, durch die die Planeten dieser materiellen Welt erleuchtet werden, können nicht erreicht werden von denjenigen, die nicht anderen Lebewesen gegenüber barmherzig sind. Nicht? Also die Vaikuntha-Welten können nicht erreicht werden von Menschen, die unbarmherzig sind. Nur Menschen, die sich fortwährend um das Wohl anderer Lebewesen kümmern, können die Vaikuntha-Planeten erreichen. Ist interessant, ne? Vielleicht möchte ich das nachlesen, es ist im 4. Kanto 12. Kapitel, Text 36. Es gibt ganz, ganz viele solche Schlokas. Es heißt auch, dass wir werden heute einen Workshop noch einen dieser Verse hören, aber ich denke, ich habe inzwischen eure Aufmerksamkeit gewonnen und ihr habt den Punkt mitgenommen. Es ist also anscheinend sehr wichtig, wirklich anderen gegenüber, ganz besonders natürlich den Vaishnavas, gute Beziehungen einzugehen und sich für sie zu sorgen, ihnen Gastfreundschaft zu erweisen, Prasadam zu geben und einfach ihnen zu dienen, einfach ihnen zu helfen in den verschiedenen Lebensangelegenheiten, die wichtig sind. Weil dadurch etwas ganz Besonderes geschieht. Die harte Schale des Egos, die uns alle umgibt, wird so aufgebrochen. Nicht? Und man kommt daraus und hat, bringt denn das mit, was einem was nötig ist, um zu Krishna zu kommen. Guck mal, wenn wir so über diese hohen Ideale sprechen, Liebe zu Gott, aber noch gar nicht wissen, was Liebe ist. Wie sollen wir das dann machen? Oder wenn wir über die hohen Ideale sprechen, aber in unserer nächsten Umgebung zerstritten und im Ego sind, wer soll das ernst nehmen können? Das ist doch dann alles nur so theoretisch, so kopflastig, so einfach so eine Lüge im Grunde genommen. Nicht? So, deswegen wird in den Schriften immer darauf geachtet, dass wir diese Eigenschaften auch wirklich erreichen. Und in einem Vaishnava-Kodex gibt es so viele Dinge, die uns helfen. Zum Beispiel, dass wir uns anreden als Prabhu. Nicht? Als übergeordnet. Ich bin dein Diener. Du bist mein Prabhu, mein Meister. Nicht? Sharanga, Dago, Prabhu. Ja, das ist sehr wichtig, dieses Verständnis ist sehr wichtig. So, die Frage ist für uns, wie soll ich das praktisch machen? Dieses Mitgefühl offenbaren. Bhaktivinoda Thakur gibt uns in einem Bhagavad Gita Kommentar drei Schritte, die uns helfen, in dieses aktive Mitgefühl hereinzukommen. Und das ist eine unglaublich spannende Angelegenheit, wenn man das macht. Das ist nicht mühsam, das ist absolut spannend. Es hat ein bisschen zu tun mit dem, was wir hier ist jetzt mit dem, was wir gestern praktiziert haben. Ich mache das mal erst noch weg, weil sonst jeder da hinschaut und nicht zuhört. Bhaktivinoda Thakur macht es ein bisschen anders. Auch sehr einfach. Man muss zunächst einmal zu dem Verständnis kommen, alle Lebewesen sind im Grunde gleich. Wenn du jemanden siehst und er verhält sich auf eine Weise, wie du, die dir ungewohnt ist, solltest du von der oberflächlichen Ebene tiefer gehen und verstehen, alle sind gleich. Gleich wie ich es bin. All living entities are equal. Nicht? Das ist eine unglaublich reife und schöne Übung. Ich glaube, Jivanath hat mir gestern erzählt, Jivanath ist Masseur, Physiotherapeut. Nicht? Und alle möglichen Kunden kommen zu ihm hin. Und um denen zu helfen, muss Jivanath verstehen, das sind alles spirituelle Seelen. Nicht? Die kommen. Und einer ist vielleicht ein Biertrinker und der andere ist ein Catcher, einer ist also ein Ringkämpfer, der sich dem das Bein ausgerenkt wurde im letzten Ringkampf. Nicht? Und er muss dann unbedingt sehen, dass alle gleiche Lebewesen wir und ich möchte. Und die Natur von Leid ist, das ist der zweite Denkschritt, ist das Gleiche. Wir alle erfahren Leid genau so wie jeder andere auch. Und dann muss man einen Schritt machen, das ist der dritte Schritt, mit Entschlossenheit muss man versuchen, das Leid von anderen wegzunehmen und ihnen Freude zu geben. Versucht diese drei Schritte einmal in eurem Leben. Wenn ihr so durch die Straße geht und ihr seht verschiedene Leute, könnt ihr sehen, eigentlich alle gleich als spirituelle Seelen. Der zweite Gedankenschritt, sie erfahren Leid auf die gleiche Art und Weise, wie ich es tue. Und der dritte Gedankenschritt, weil sie frei werden wollen vom Leid, genau wie ich es will, möchte ich jetzt etwas tun, um das Leid von ihnen wegzunehmen und ihnen Freude zu geben. Es ist mir so aufgefallen bei Srila Prabhupada, dass der wirklich zu allen Leuten ermutigend war. Wenn Prabhupada spazieren ging, dann hat er immer die Menschen begrüßt. Mit einem freundlichen Kopfnicken und einem herzlichen Good Morning. das fand ich so nektarhaft. Ich habe es einmal selber erlebt, wie Prabhupada, also wirklich, und alle, weil er so in sich ruhte und so Prabhupada ist, ne? Und alle sofort, oh, ja, Good Morning. haben das so entgegnet. Mir ist das sehr aufgefallen. Einmal hatte ich gehört, dass da an der Stelle, wo Prabhupada einen Spaziergang macht, immer ein einsames Auto geparkt war, wo ein Depressivo drin saß. So nachdem Prabhupada seinen Morgenspaziergang gemacht hat, ist er zu dem einsamen Auto hingegangen, wo der Depressivo drin war und depressiv vor sich hin brütete und hat ihn gebeten, das Fenster runter zu kurbeln und hat sich dann ganz freundlich reingelehnt ins Auto und hat gesagt, Good Morning! Das hat den Depressivo so aus seiner Depression gebracht, dass der einfach peng so herauskam und Good Morning! Und am nächsten Tag stand sein Auto nicht mehr da. Die Depression war geheilt. Ne? Prabhupada hat ihn einfach so rauskatapultiert, ne? Aus dieser doch sehr schmerzhaften inneren Gesinnung. Es muss scheußlich sein, also wenn man Depression hat. Es muss richtig elendig sein. Und Prabhupada hat das erkannt und ihn einfach seinen Morgenspaziergang umgelegt, und um ihn zu begrüßen. Das habe ich also selber gesehen, wie ein Devoti das macht. Und Prabhupada hat ja gesagt, es gibt keine größere Wohltat, die man jemandem erweisen kann, als ihm zu helfen, frei von Furcht zu werden, frei von Ängsten. Das ist nicht immer einfach, weil die Ängste der Menschen zum Teil sehr tief verwurzelt sind, sehr tief. Lebensängste, Existenzängste, Ängste, ob man die sechs Bedürfnisse des eigenen Bedürfnisrades auch erfüllen kann. Was das ist, werden wir im Workshop lernen. Das sind also drei Schritte, die man macht. Lass uns zurück zu meiner Konversation mit Radhanath Maharaj gehen. Ich hatte beschlossen, ich habe ihn gefragt, was seine Lebensweisheit ist, was er im Leben gelernt hat. Und er hat gesagt, dass er war ja in Nu Vrindavan, und Nu Vrindavan wurde dann aus der Bewegung ausgeschlossen, weil der damalige Leiter von Nu Vrindavan, also ziemlich unmögliche Dinge gemacht hat. Und Radhanath Maharaj hatte dann außerhalb der ISKCON einen kleinen Tempel, zwei Räume waren da drin, in denen hauptsächlich Ratten lebten, in Chaupati. Und er hatte dann angefangen nachzudenken über sein Leben. Er hat sich als Schüler Prabhupads gesehen und den Wunsch gehabt, ihm zu dienen, aber war jetzt nicht mehr in Prabhupads Bewegung drin, nicht aufgrund seines Verschuldens, sondern dem Verschulden eines anderen Leiters. Und er hat sich entschieden, alles einmal anders zu machen als in der ISKCON. Und zwar hatte er beobachtet, dass die ISKCON als eine junge Mission im Westen bemüht war, ihren Einfluss zu erweitern durch das Drucken von Literatur, das Verteilen derselben und durch das Gründen von vielen Projekten, Tempelprojekten und Farmprojekten. Und somit sah er, dass in dieser Phase die ISKCON als eine junge Mission sehr projektorientiert war. Er beschloss aber, alles anders mal zu machen, und er hat versucht, eine andere Herangehensweise, nämlich people-oriented zu sein. Also nicht projektorientiert, sondern menschorientiert zu sein. Und hat dann dieses Counselor-System ins Leben gerufen, was auf der ethischen Grundlage von Vaishnava Seva und Jiva Daya beruht und was, wo der Mensch eigentlich über und sein Wohlergehen über das der Projekte gestellt wird. Und er hat so eine Community aufgebaut, die völlig anders funktionierte als die ISKCON-Community. Man sah das denn auch, wenn man in den Tempeln war, man fühlt sich da ganz anders. Man denkt, ups, ich bin in einer ganz anderen Bewegung sozusagen, weil hier ein ganz anderes ethisches Verständnis war. Ich bete darum, dass jetzt mit dem unglaublichen Erfolg dieser Gemeinschaft, ich meine, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das sind 10.000 Devotees um diesen Tempel, 10.000, nur in Mumbai, nur in einer Stadt. Das ist überall verbreitet, und die bauen Schulen, haben jetzt eine Farm und so weiter und haben richtig etwas geschaffen, was einen eigenen Wert hat. Und wir beten darum, dass sie jetzt, wo sie auch viele Projekte haben, weiterhin diesen ethischen Wert aufrechterhalten können, welche die Grundlage ihres außerordentlichen Erfolges ist, Menschen im Krishna-Bewusstsein zu inspirieren. So, ich möchte euch heute gerne inspirieren, im Ausgang dieser Vorlesung, euch einmal eine Frage zu stellen, wie es bei euch ist. Seid ihr auf euch selber zentriert oder habt ihr schon gelernt, sagen wir mal, euch um andere zu kümmern? Ich möchte euch wirklich auch ermutigen, wenn ihr diese drei Schritte vom Bhaktivinoda Thakur einsetzt und einfach bemüht seid, tatsächlich etwas zum Wohle anderer zu tun, dass ihr wirklich dabei unglaublich was erfahrt. Ich möchte euch noch einmal erinnern an das, was ihr gestern so schön praktiziert habt. Diese fünf Schritte, in denen Bhaktivinoda Thakur drin sind, die aber vielleicht noch ein bisschen mehr das entfalten. Bewusstsein, dass der Partner eine ewige Seele ist auf der eigenen spirituellen Entwicklungsreise. Zweitens, bleibe in der Beobachtungsrolle, nicht? Verlier dich nicht im Gegenüber. Drittens, bete um Einsicht und Inspiration, sodass du auch helfen kannst und dass Krishna auch erscheint. Viertens, spüre die wirklichen Bedürfnisse, da werden wir im Workshop noch mehr drüber hören. Und fünftens, ermutige die Person, Krishnas Wünsche und Lektion zu sehen. Nicht diese? Versucht mal damit zu üben. Versucht mal damit in Beziehung zu gehen. Allein dieser erste Schritt wird Welten bewegen in eurem Leben. Zu verstehen, ich bin eine ewige Seele und mein Gegenüber auch. Und ihn dann so zu sehen. Mir selber hat das sehr geholfen. Ich war aus irgendeinem Grund immer schrecklich gestört über das Schreien von Kindern. Richtig, weil ich Vorträge gebe. Und wenn die dann so lautstark ihre eigenen Vorträge halten, nicht, dann tut das manchmal kollidieren sozusagen. Und so habe ich unbewusst so eine kleine Resistenz oder so Reserviertheit Kleinkindern gegenüber entwickelt. Aber ich habe heute gerade drüber nachgedacht. Da war also Padma mit ihren Knopfaugen und und der andere, wie heißt der andere nochmal? Devamrita war da. Devamrita hat auch schon. Und ich habe gemerkt, das sind einfach Menschen wie du und ich. Die sind einfach jetzt in der Kindersituation und knopfäugeln da herum oder tun eigene Lieder komponieren, nicht? Und gleich umsonst zum Besten geben, nicht? Und da fällt es eigentlich sehr einfach, weil die so niedlich sind, die Kinder, nicht? Aber wir sollten diese gleiche Sicht besonders als spirituelle Menschen wirklich auf alle erweitern. Gut. Also mir ging es heute in der Vorlesung hauptsächlich um den einen Punkt, dass wir zum spirituellen Leben gekommen sind, weil wir das materielle Leben als begrenzt angesehen haben und deswegen als eines der Restspuren von dieser Erfahrung auch Beziehung als begrenzt angesehen haben und zum Teil noch immer sehen. Es ging mir dann darum zu sagen, dass Krishna uns so nicht akzeptiert. Er möchte, dass wir Devotees von Devotees werden. Er will, dass wir beziehungsfähig werden, um auch zu ihm in Beziehung treten. Und ich wollte dann vorschlagen, dass man das als ein Übungsprojekt im eigenen Leben annimmt, um aus dieser vielleicht aus den Restspuren von Eigenbrötlichkeit herauszukommen und dann sich aufzumachen und zum spirituellen Leben kommt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr jetzt versucht, zu allen die tiefsten Offenbarungen des Herzens, dann überfordert ihr auch Menschen, nicht? Man muss einfach sehen, wo es angemessen ist, nicht? In einem angemessenen Rahmen das praktizieren. Und dann erweitert man seine Beziehungsmuskeln ein bisschen und kann dann auch besser Sadhu Sangha pflegen und Nutzen aus Sadhu Sangha gewinnen. Dieses Konzept Community of Care hat also sehr viel mit Sadhu Sangha zu tun, weil es uns ermöglicht, den richtigen Austausch besonders im Satsanga zu pflegen. Es ist einfach, wenn wir einen Devotee sehen, der uns so weit überlegen ist, dass wir da eine demütige und dienende Haltung annehmen. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass wir auch Satsanga als Sadhu Sangha bezeichnen können. Nicht? Gut. Jetzt will ich mal gerade sehen. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Ja. Jetzt wollte ich noch ganz kurz sehen, ob ihr hierzu Fragen habt. Wenn ich jetzt so auf meine Vorlesung zurückblicke, muss ich sagen, ich habe die ziemlich im forschen Stil gehalten. Es liegt ein bisschen daran, weil ich selber wirklich auch sagen muss, dass ich hier sehr viel dran gearbeitet habe. Mir ist das einfach sehr klar geworden, dass ich so kein richtiger Devotee werden kann, wenn ich nur so mich in mich selber zurückziehe. Ich habe ja auch vielleicht das erste Jahrzehnt meines spirituellen Lebens in einem ganz engen Raum gelebt, von morgens bis abends in einer richtigen Mönchszelle, also wie man es in den Schriften liest, weil ich weil mein Service darin bestand, Srila Prabhupads Bücher aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Nicht? Und da gut, habt ihr hierzu Fragen? Ja, wie ist dein Vietnamname noch einmal? Kalindi. Super, Kalindi. Und das Panandini noch. Ja, Pavlo und Nayana Manjari. Gut. Yes, Kalindi, was ist deine Frage?
Ich versuche ganz oft das anzuwenden, so freundlich zu anderen zu sein, zum Beispiel auf dem Weg zum Tempel, zu den Nachbarn und so. Aber wenn das dann nicht zurückkommt oder das Gegenteil zurückkommt, dann bin ich schnell gestört oder dann komme ich so aufs Ego. Und dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen
kann. Ja. Ich sag's mal für die Recording. Wenn es also, ich versuche das zu Nachbarn zum Beispiel auf dem Weg des Tempels freundlich zu sein, aber wenn es dann nicht zurückkommt oder sogar das Gegenteil, dass die gestört sind, dann komme ich leicht ins Ego und blockiere. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie wir auf andere eingehen. Da gibt es in den Schriften verschiedene. Gibt es zum Beispiel einen Text, den wir im Workshop durchnehmen werden, wo gesagt wird, wie man sich unterschiedlichen Menschen gegenüber in angemessener Weise verhalten kann. Aber jetzt hier für Nachbarn, meistens ist es da, also ich habe festgestellt, freundlich grüßen, das ist meistens so weit, wie man geht. Ne? Ich habe natürlich, es gibt etwas, so wie du den Kopf nickst, ist der andere sofort, macht den Kopf auch. Also das ist irgendwie, ist da was mit dem Kopf, das ist irgendwie psychologisch, glaube ich. Ich habe das festgestellt. Also ich kriege jeden dazu, freundlich zu sein. Ich mache einfach ein höfliches, mit ernstem norddeutschen Gesichtsausdruck versehenes Kopfnicken. Ne? Und das ist irgendwie, das wirkt irgendwie, das ist meine Erfahrung, jedenfalls bei mir wirkt das. Also selbst ein Fleischermeister oder Leute, die sonst gar nichts von mir halten würden, die, man muss sehen, wie es in angemessener Weise geschieht. Manche Leute sind auch in dieser Zeit so unglaublich, sagen wir mal, geschädigt, dass sie fast Angst haben, wenn jemand freundlich ist. Denn denken die, ist da irgendwas verkehrt mit dem? Nicht? Will der irgendwas Unmoralisches von mir? Nicht? Oder die, nicht? Also man muss sich ein bisschen in die Lage dieser Menschen versetzen und die dann nicht überfordern, so würde ich sagen. Oder wenn es Situationen gibt, wie zum Beispiel, wenn wirklich Bedürftigkeit besteht, zum Beispiel jemand kommt nicht alleine über die Straße, wenn er ein bisschen alt ist, es geht so schnell mit den Autos, dann kann man da ja, wenn junge Leute sind meistens da, haben da keine Probleme, die Straße zu überqueren, dann kann man das da irgendwie helfend eingreifen und so. Diese Sachen, das ist gut, das ist so Compassion, nicht, das ist jetzt nicht unmittelbar Sadhu Sangha, aber das hilft uns für den Sadhu Sangha Austausch oder den Sat Sangha Austausch, dass wir diese Eigenschaften entwickeln. Mhm. Yes.
Meine Frage ist, wir sehen, dass es sehr viele Wohltätigkeits- Organisationen auf der ganzen Welt gibt, wie der Red Cross und so weiter, oder noch viele Ärzte und sie haben natürlich so diese Neigung, anderen zu helfen, deswegen lehnen sie so einen Beruf. Aber wir sehen nicht, dass sie Selbsthilfigkeit haben.
Mhm. Ja.
Kannst du sagen, was ist der feine Unterschied?
Ja. Wir sehen, dass es viele Hilfsorganisationen gibt, den Menschen, die anderen helfen wollen, beitreten. Aber wir sehen selten, dass die selbstverwirklicht durch diesen Prozess werden, andere zu helfen. Wo liegt der feine Unterschied? Ich denke wirklich, es liegt in diesen spirituellen Dingen, die wir in unsere Beziehung mit hineinbringen. das Bewusstsein, dass der andere eine ewige Seele ist, auf seinem eigenen Wege. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Es gibt, wie bei allen Dingen in dieser Welt, gibt es Leute, für die die höchste Sinnbefriedigung darin besteht, anderen zu helfen, und zwar in einem Maße, dass sie sich selber dabei völlig zurückstellen. Das kann, muss manchmal sogar psychotherapeutisch behandelt werden. Das Florence Nightingale-Syndrom gibt es richtig Namen als Krankheit, nicht? Als psychologische Krankheit. Dass sie sich richtig, das könnt ihr, das ist so ein, fast so, wisst ihr, was Masochismus ist? Dass man sich selber Leid zufügt und dann aus irgendeinem Grunde begeistert ist davon, weil er sich irgendwas verschoben hat, nicht? Da oben. Nicht? So gibt es auch das Helfersyndrom. Dass man, und je mehr man darunter leidet, anderen zur Hilfe zu kommen, desto mehr wertet man sich dadurch auf. Also es gibt Sachen, das glaubt man einfach nicht, aber es gibt es trotzdem. So, das hat natürlich nichts mit Spiritern. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass Leute, die sich grundsätzlich einer Hilfsorganisation anschließen, dieses Problem haben. Dass das ist, es gibt sowas, dass Leute das Problem haben. Es gibt richtig Leute, die sich zermartern und die sich ganz unter Stress ganz viel tun, weil sie so ihren Eigenwert sehen. Nicht? Was da genau in ihm vorgeht, weiß ich jetzt auch nicht, aber das kann man alles nachlesen im Internet. Spirituell heißt halt, dass du etwas tust zum Wohlergehen, zum spirituellen Wohlergehen. Deswegen gibt es auch diese Aussagen von Srila Prabhupada und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nur einen einzigen Menschen zum Krishna-Bewusstsein zu bringen, ist mehr wert als ein Krankenhaus zu eröffnen, indem man vielen Menschen hilft. Solche Aussagen gibt es. Und das geht darauf zurück, diese Aussage geht auf den Glauben zurück, dass wir alle erst dann frei von dem Leid der sich wiederholenden Geburten und Toten werden, wenn wir Krishna bewusst werden. Das Ideal ist nun natürlich im Krankenhaus Leuten Krishna-Bewusstsein zu geben, wie die das im Bhaktivedanta Hospital tun. Nicht? Aber weißt du, wenn jemand in einem brennenden Haus sitzt und du gibst ihm eine Vitamin C Tablette, das ist gut gemeint, ne? Aber es ist besser, ihm aus dem Haus zu verhelfen. So wird das gesehen. Das ist ein sehr intensiv diskutiertes Thema. Es gab einige Devotees, die völlig gegen Food for Life waren. Nicht? Die haben es Food for Death genannt. Also, ja, so wir haben ja so extreme Menschen unter uns, nicht? Weil die sagten, das ist materielle Wohltätigkeitsarbeit und das ist auch nicht die richtige Reaktion. Natürlich muss man wohltätig sein. Es ist ja Prasadam, was die verteilen und so, nicht? Aber es gab Leute, die das ganz stark beansprucht haben, indem sie auf solche Zitate verwiesen haben, wie ich es eben gesagt habe. Das sind, die Wahrheit liegt nicht so in Extremen meistens, nicht? Obwohl manchmal extreme Formulierungen gewählt werden, um uns aufzuwachen und auf einen bestimmten Tatbestand hinzuweisen, wie zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, eine Vitamin-C-Tablette in einem brennenden Haus nützt herzlich wenig, ne, als Vergleich jetzt. Das ist natürlich eine polemisch gebrauchte Formulierung. Nicht? Es ist schon gut, ein spiritueller Mensch sollte schon, hat schon Mitgefühl und kann natürlich nicht allen gleich das Höchste geben. Nicht? Soll er denn jetzt aufhören, sich um andere zu sorgen? Natürlich nicht. Aber wir sollten im Auge halten, dass wir wirklich versuchen, spirituelle das Beurteilen des Wohlfahrts zu tun. Außerdem gibt es wirklich ganz viele Hilfsorganisationen, glücklicherweise. Und wir sollten sehen, wo ist unser einzigartiger Beitrag, was können wir besonders gut machen. Und das ist natürlich Spiritualität zu geben. Übrigens, zum Sagen, unser Sharanagati-Team, was diese, zum Beispiel diese Retreats organisiert, wir wollen jetzt anfangen, auch in Vrindavan, den Brijbasis, zu helfen. Es gibt da einige Dinge, zum Beispiel, ja, die Witwen, die da Zuflucht suchen, die also wirklich unter den schwierigsten Umständen dort leben, und wir... Und Nandarani Priya wird auch dieses Jahr schon dahin gehen, und zwar als Frau Doktor. Sie wird extra einen weißen Doktorkittel anziehen müssen, damit die dich ernst nehmen, ne? Und so ein Hörgerät, ne? Und so, am besten noch so ein Ding mit so einem, wie nennt sich das, so ein Vollmond so am Kopf, ne? Ein silbernen Vollmond, ne? Dann, damit auch der entscheidende Respekt da ist und man auch lernen kann von den Empfehlungen von Frau Doktor. Wir wollen, ja, weil das ist einfach wichtig, dass man für andere sorgt, wenn man kann. Gut. Ich kann mich an Nayana Manjari erinnern, da war aber, glaube ich, noch ein anderer. Pavlo. Rezi. Achso. Wie bitte? Ich dachte schon, oder? Ja, weil du in der Reihenfolge der Nächste warst. Ja, ältere Menschen, ja. Oh ja, toll. Ich glaube, du sorgst dich um die Kinder in Langtal, ne? Zum Teil. Mhm. Gibt es Punkte, wie man Kindern helfen kann? Krishna bewusst helfen kann. Ja. Ich weiß, dass Kinder ganz besonders das Beispiel vom Beispiel lernen. Also das ist sehr, sehr ausgeprägt. Das sieht man ja auch wie Padma, die verhält sich schon wie wir alle hier, nicht? Weil sie sieht das Beispiel und macht es dann nach. Denn für das Kind ist es wichtig, in der menschlichen Gesellschaft anzukommen und aufgenommen zu werden und das Gefühl von wir zu haben, wo es beschützt ist von allen und so, nicht? Deswegen ist gut, wenn wir ein Beispiel geben. Und etwas, was man vor Kindern nie tun sollte, ist, manchmal tun wir Erwachsenen uns streiten, sollte durchaus nie gemacht werden vor Kindern. Das haut wie Donnerschläge in das kindliche Gemüt rein. Das muss man unbedingt vermeiden. Nicht? Also wenn du dich über die beste Art des Tempelfegens austauscht mit einem anderen Bhakta und ihr das hitzig austauscht, nicht? Dann, oder irgend sowas, wenn da eine Meinungsverschiedenheit ist. Niemals das austragen von Kindern. Für uns ist das eine gewohnte Art der Kommunikation und auch gar nicht so. Also ich sehe das aber so, kann man ja mal sagen, ist ja okay. Aber man muss bei Kindern vorsichtig sein, die sind da sehr sensibel. Ich selber habe keine Kinder und jedenfalls keine kleinen Kinder. Und kann deswegen nicht so gut darüber sprechen. Mir fällt wirklich jetzt zunächst einmal ein, das gute Beispiel zu geben, nicht im Leben. Das hilft den Kindern sehr. Dann sehen sie eine Konsistenz und sind dann haben Achtung auch davor. Kinder, ja. Das ist eine ganz andere Welt, die Kinder. Also da muss man wirklich, wirklich sehen, wie man darauf... Ich denke, man muss sie auch erstmal verstehen, diese Welt der Kinder. Gestern fand ich es so schön, da war ich mit Padma, wollte eine angeregte Diskussion mit ihr führen, denn sie hatte mir eine Birne geschenkt und das, die schmeckte unglaublich gut, diese Birne. Und dann habe ich so versucht, über Dinge zu... Aber ich habe einfach keine Themen gehabt, bis mir jemand gesagt hat, ich soll über den Bindi sprechen, den Punkt auf der Stirn des Kindes. Hätte ich nie dran gedacht, aber dann habe ich das gemacht und sofort war also die lebhafteste Konversation im Gange, die man sich vorstellen kann. Das ist dem Winnie wichtig, dass der hat einen Bindi am Punkt am Kopf und das ist ein großes Thema jetzt. Das muss besprochen werden. Das merkte ich. Ja, also man muss die verstehen. Und die spüren, wenn man eine liebevolle Haltung hat, das spüren die sehr deutlich. Die können, die nehmen Gefühle sehr laut wahr. Finde ich unglaublich. Du brauchst gar nichts zu sagen. Wenn du sie gerne machst, dann läuft das schon irgendwie. Aber frag mal lieber auch Eltern, die sind da wesentlich, wesentlich versierter als unser eins. Gut, Nayana Manjari? Yes.
So, you can see that we are, our communities are attracting all kinds of people and also like crazy people, special cases, and really like little mad, really like mad people.
Like me, yes.
Really, all kinds of mental disease. Mm-hmm. And in the beginning of my spiritual life, I started to care for these people and to help them. And I become, they hurt me a lot. No? They were also like quite like sucking my energy. And mm-hmm. now, like with, after quite many years, I cannot deal with this kind of people. It's just too much for me, and I reject them. I just ignore them, and I close my heart. No? And I see this is also not good. Mm-hmm. It's hurting myself. So how to like care for these people without hurting myself?
I will just speak in English with your permission. It will be a brief answer. Please stay because we have to. We are just closing. I will just speak very briefly. I personally see we all have our capabilities, and if people who are mentally challenged, you know. That's a strong word, but something like that come and you feel you are too sensitive. I would just be polite to them, but not interact with them. I have that same situation. I'm so sensitive and I always admire those who can speak endlessly to people who are mentally challenged, but I myself can't do it. It's just... I become upset internally. So you have to know what are your capabilities. Also, one thing is, I would not invite mentally challenged people in a temple community because I have seen over the many years it aggravates the problem, this being so close to others. You don't act in the interest of them. Better is to recommend them to take on a regular job and then live in an apartment and visit the temple sometimes. I have seen that. It aggravates the situation tremendously. Ooh, in the beginning, Nayana Manjari, we had people I mean, you can't believe, you know, because they felt these people are good people and they are not judging me so quickly as the material society does. they're even happy to have some new people, you know. and then it showed over the time that they can't do it. I know once we were preaching in Afghanistan, I mean, before devotees were preaching in Afghanistan, and then one Afghanistani came to the Mayapur project, and Afghanistan usually means they smoke hashish a lot. It grows there, you know. It's like Butterblumen oder those things which grow here, Brennnesseln or so, you know. So he was standing there with a blanket, all in his own world. And one devotee said, "Prabhupada, we have a new devotee from Afghanistan." Prabhupada looked at him and he said, in his way, "We don't want men from Afghanistan." Shocking, isn't it? But Namanjari is, it meant for Prabhupada, we don't want crazy people. If there is a person who is healthy from Afghanistan, he's more than welcome. You know, he's most welcome. You know, he was standing there. You know, in some ways, you know. What Prabhupada wanted to say, he was speaking to a devotee who had just brought a person who will have problems and who will make problems. It's about that. No? It's Prabhupada is very compassionate. He, you know, by his teachings, we know by the way he acted, and his first devotees were all hippies. They were all like this. You know, it's, if you would be in the old temples, you would run away. It was so wild. Oh, Krishna. Gut. So, wir haben hier ein natürliches Ende erreicht. Hare Krishna, bitte den Punkt mit nach Hause nehmen. Was kann ich tun, um mehr beziehungsfähig zu werden? Bevor wir jetzt Frühstück nehmen, möchte ich Bhanu Nandini bitten, ganz kurz herzukommen. Ich setze mich dahin, dass du Platz hast. Und die Orientierung zu geben. Alles Liebe und Gute, und ich wünsche euch einen fantastischen Seminartag mit ganz vielen Einsichten und Inspiration. Und Hare Krishna!
Ja, guten Morgen, Hare Krishna. Ich will wirklich nicht lange sprechen, weil wir wissen schon alle, was jetzt dran ist. Also wir haben jetzt Frühstück. Und ich würde euch nur bitten, wir wollten dann nach dem Workshop spazieren gehen. Vielleicht wollt ihr euch schon anziehen für den Workshop, also Joggings oder Jeans, oder wenn ihr geplant habt zu spazieren und nicht in neuen Dhotis.
Sieht gut aus, ne?
Ja. Ja, es sieht sehr gut aus. Wir werden also nach dem Workshop dann, dass wir nicht sehr viel Zeit verlieren, weil heute wollen wir das alles ziemlich so wie die Schweizer Uhr machen. Und deswegen werden wir nach dem Workshop alle ganz kurz runtergehen, und ich glaube, da gibt es einen kleinen Snack, ich weiß nicht was, vielleicht Banane, Apfel und so. Und wir gehen dann mit ein bisschen Energie, mit uns eingenommen, gehen wir raus und machen einen wirklich wunderbaren Erlebnisspaziergang mit Sachinanda und Swami, mit Breathwalk und Meditation. Das werdet ihr wirklich mögen. Dann kommen wir wieder hierher, und dann haben wir noch kurz eine Abschlusssession, und dann festen wir und feiern. Und es gibt auch eine sehr interessante Information, was die Wissenschaftler herausgefunden haben über dieses Mitgefühl entwickeln und in höhere Bewusstseinsdimensionen zu kommen. Und das sagen wir euch aber am Anfang des Workshops, weil jetzt wollen wir wirklich frühstücken.